Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Giftige Rückstände in Tieren. In Deutschland zieht der Dioxinskandal immer weitere Kreise. Aufruf an die Parteien in Südsudan. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon ermahnt vor der Abstimmung zu Gerechtigkeit und Fairness. Versprochene Spenden harzen in Haiti. Ein Jahr nach dem Erdbeben hat das Land weniger als zwei Drittel der Geldzusagen erhalten. Das Wetter: Morgen bläst in den Alpen Föhn, im Osten zeigt sich die Sonne und im Westen beginnt es zu regnen. Bei rund 10 Grad mit Föhn werden es sogar 15 Grad. Info 3. Am Mikrofon sind Karin Britsch und mit den Nachrichten Andrea Abbühl.
Im deutschen Dioxinskandal haben die Behörden erstmals Rückstände des Giftes in Tieren entdeckt. Man habe das Fleisch von drei toten Legehühnern untersucht und dabei eine erhöhte Dioxinkonzentration festgestellt, teilte das zuständige Amt in Berlin mit. Das Fleisch der Legehühner sei nicht in den Verkehr gekommen, betonte die Behörde weiter. Es sei vernichtet worden und die Eier des betroffenen Betriebs habe man zurückgerufen. Einen Tag vor der Abstimmung über eine Unabhängigkeit des Südsudan hat UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon alle Seiten zu Ruhe und Besonnenheit aufgerufen. Alle Parteien des Friedensabkommens müssten dafür sorgen, dass die Abstimmung frei, gerecht und sicher sei, sagte Ban in New York. In der Abstimmung geht es um eine Lösung des rohstoffreichen, aber praktisch unerschlossenen Südens vom muslimisch geprägten Norden, der das größte Land Afrikas dominiert. Allgemein wird mit einer klaren Mehrheit für die Unabhängigkeit gerechnet. Der Südsudan könnte dann nach 6 Monaten als 193. Mitglied in die UNO aufgenommen werden. Vor einem Jahr bebte die Erde in Haiti und noch immer wartet das Land auf einen großen Teil des Geldes, das zahlreiche Staaten in der Folge versprachen. 60 Länder sagten Hilfsgelder zu. Allein im ersten Jahr hätte Haiti 2,1 Milliarden Euro erhalten sollen. Nun kritisiert die UNO, nicht einmal zwei Drittel des versprochenen Betrages seien eingegangen. Die USA wehren sich gegen diese Kritik. Solche Hilfsversprechen könnten nicht so rasch eingelöst werden, denn die politischen Gremien müssten die Gelder bewilligen und das dauere. In Berlin haben in der Nacht unbekannte Täter versucht, die Tür der Ahmadiyya-Moschee anzuzünden. Das Gotteshaus gilt als eine der ältesten erhaltenen Moscheen in Deutschland. Die Polizei konnte laut eigenen Angaben die Flammen mit Handfeuerlöschern ersticken. Es sei niemand verletzt worden. Die Täter hinterließen eine Nachricht am Tatort. Zu deren Inhalt wollte sich die Polizei bisher nicht äußern. Der Staatsschutz nahm Ermittlungen auf. In Spanien werden am staatlichen Fernsehen künftig keine Stierkämpfe mehr live übertragen. Die Regelung des Senders TFE gilt ab nächstem Jahr. Die meisten Stierkämpfe fänden zu einer Zeit statt, in der auch viele Kinder vor dem Fernseher säßen, begründet TVE den Entscheid. Erlaubt sind weiterhin Berichte in den Nachrichtensendungen und auch die berühmte Stierhatz in Pamplona darf übertragen werden. TVE hat seit 4 Jahren keinen Stierkampf mehr live übertragen. Bislang begründete der Sender dies mit hohen Kosten und sinkenden Zuschauerzahlen. Den Riesenslalom der Männer in Adelboden haben zwei Athleten gemeinsam gewonnen. Der Franzose Cyprien Richard und der Norweger Axel Svindal erreichten beide die gleiche Zeit. Den dritten Platz belegt nochmals ein Franzose, Thomas Fanara. Bester Schweizer wird Marc Berto als 7., Didier Küsch ist 11., Carlo Janka 13. Im Langlauf hat der Schweizer Dario Colonia auch bei der 7. und zweitletzten Etappe der Tour de Ski seine Führung im Gesamtklassement verteidigt. Und noch Tennis. Beim ATP-Turnier von Chennai in Indien hat der Schweizer Stanislas Wawrinka den Final erreicht. Wawrinka schlug im Halbfinal den Tschechen Tomáš Berdych in 2 Sätzen. Im Final trifft Wawrinka auf den Belgier Xavier Malis.
Info 3 Abend. Die Themen.
Wir reden hier gleich über den starken Franken und wohin er die Schweiz bringt. Über den Dioxinskandal in Deutschland und den Vorwurf der Steuerhinterziehung und über die Abstimmung im Süden Sudans und welche Rolle die Schweiz dabei spielt. Gleich nach Wetter und Verkehr.
Morgen bläst in den Alpen Föhn und im Osten gibt es sonnige Abschnitte. Im Laufe des Tages setzt von Westen her Regen ein. Die Temperatur liegt bei rund 10 Grad mit Föhn bei 15 Grad. Verkehrsinfo DRS von 17.05 Uhr. Im Aargau auf der A1 in Richtung Zürich stockender Verkehr wegen eines Unfalls zwischen der Verzweigung Wickertal und der Raststätte Kölliken. In der Westschweiz auf der A9 in Richtung Lausanne-Yverdon Verkehrsbehinderung zwischen Orb und der Verzweigung Esser-Bitte wegen eines Unfalls. Und in der Region Zürich auf dem Nordring in Richtung St. Gallen stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern sowie auf dem Westring zwischen Urdorf-Nord und dem Gubristunnel.
Info 3 Abend.
Knapp 1,25 Franken. So viel oder so wenig ist der Euro noch wert. Der starke Franken und der schwache Euro. Das war bereits 2010 das Thema. Auch 2011 dürfte sich dies nicht ändern. Doch wohin bewegt sich der Wechselkurs und welche wirtschaftliche Folgen hat diese Entwicklung für die Schweiz? Darüber haben der liberale Wirtschaftspublizist Beat Kappeler und der ehemalige Preisüberwacher und SP-Nationalrat Rudolf Strahm bei uns auf Schweizer Radio DRS diskutiert. Susanne Giger hat die Debatte verfolgt.
Bezahlen wir für einen Euro bald nur noch einen Franken, also ein Franken gleich ein Euro? Eine schwierige Frage, das gibt auch der ehemalige Preisüberwacher Rudolf Strahm zu.
Es ist schwer vorauszusagen. Wenn ich die Prognosen vor einem Jahr und vor zwei Jahren, die jeweils Ihnen so über das neue Jahr geäußert werden, anschaue, dann muss ich sagen, das war alles Schrott. Wahrscheinlich ist die Astrologie exakter als diese Prognosen und ich wage mich jetzt nicht da hinaus.
Der Grund für den schwachen Euro sei das verlorene Vertrauen in die EU. Längst sei dies aber nicht mehr der einzige Grund.
Wir haben Spekulation dahinter und wie lange die anhält und wann sie kehrt, sie wird dann kehren, das ist schwer vorauszusagen.
Für 2011 noch keine dramatischen Bewegungen erwartet der Wirtschaftspublizist Beat Kappeler. Also zu viel Wirbel um den Euro-Franken-Wechselkurs zurzeit?
Ja, im Moment. Wenn natürlich der Euro wirklich absäuft, allenfalls auch Turbulenzen mit einem Austritt eines Landes des Süden-Euros passiert, dann wird es nochmals anders aussehen. Aber das, nehme ich an, wird eine eher vorübergehende Sache sein. Es kann dann ein halbes Jahr, ein Jahr lang Turbulenzen geben und einen allzu hohen Frankenkurs. Das muss man ertragen.
Deshalb plädiere er dafür, dass Unternehmen 2011 keinen Dividendenrausch zulassen und dass Mitarbeiter nicht fixe Lohnerhöhungen erhalten, dafür am Gewinn beteiligt werden. Dann seien die Unternehmen flexibler und könnten besser einen Abtaucher ertragen. 2010 habe gezeigt, die exportorientierte Industrie kämpfe zwar mit dem starken Franken, doch könne sie sich erstaunlich gut über Wasser halten.
Zum gegenwärtigen Kurs scheint es knapp zu gehen, weil sehr viele Produkte der Schweizer Industrie und auch Dienstleistungen unverzichtbar sind. Also sie sind preisunelastisch, wie der Ökonom sagt.
Einzigartige, qualitative Produkte, für die man den Preis zahle. Deshalb erwartet der liberal denkende Kappeler, dass der Arbeitsmarkt 2011 zwar nicht wächst, aber stagniert. Anders sieht es SP-Politiker Rudolf Strahm. Zu teuer sei die Schweiz und die Unternehmen würden reagieren.
Ich glaube, dass natürlich die Industrie jetzt wieder mehr Arbeitsplätze ins Ausland verlagert. Was mal ausgelagert ist, kommt nie zurück.
Dieses Auslagern und gerade auch diese hochqualitativen Produkte würden eine weitere Gefahr in sich bergen.
Das heisst, wenn das lange andauert, das haben wir schon in der Vergangenheit erlebt, noch mehr Trend zu hochpreisigen Produkten, zu Qualitätsprodukten. Und das bedingt natürlich für die Arbeitnehmenden auch eine Herausforderung, mehr Ausbildung. Man braucht die weniger Qualifizierte nicht, wenn sie sich nicht weiterbilden.
Gewinne sollten deshalb seiner Meinung nach in die Weiterbildung gesteckt werden. So oder so, 2011 dürfte ein weiteres Jahr auf einem unsicheren Wirtschaftspfad werden.
Info 3 Abend.
Der Dioxinskandal in Deutschland zieht immer weitere Kreise. Bei der betroffenen Futterfirma Harles und Jentsch geht es nach Betrugs- und Vertuschungsvorwürfen nun auch um mögliche Steuerhinterziehung und mehrere Staaten haben die Einfuhr von deutschen Eier- und Fleischprodukten inzwischen gestoppt. Niedersachsen muss wohl mit Zehntausenden dioxinverseuchten Schweinen rechnen. Der Bericht von ARD-Kollege Konstantin Gill.
Der Staatssekretär im niedersächsischen Landwirtschaftsministerium Friedrich Otto Ribke fordert für die Verantwortlichen drastische Strafen.
Dahinter vermuten wir Vorsatz, dass hier staatsanwaltschaftlich ermittelt. Wir erwarten, dass die Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen die Ermittlungsergebnisse zu einem Ergebnis bringen, das dann auch eine Sanktion rechtfertigt und eine hohe Bestrafung. Wir wollen dieses abschreckende Beispiel.
Das Unternehmen Harles und Jentsch soll außerdem Steuern hinterzogen und seine Kunden betrogen haben. Nach Angaben des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums spricht vieles dafür, dass falsche Rechnungen gestellt wurden. Die Kunden hätten offenbar für eine Tonne Futterfett 1.000 Euro bezahlen müssen, obwohl das Unternehmen Industriefett nutzte, das pro Tonne nur halb so viel wert ist. Noch immer ist nicht eindeutig geklärt, woher das verseuchte Fett überhaupt stammt. Möglich ist nach wie vor, dass es aus dem Ausland importiert wurde. Das niedersächsische Agrarministerium lässt dies zurzeit prüfen. Schlecht sieht es momentan für die Landwirte in ganz Deutschland aus. Denn viele Verbraucher lassen zurzeit Eier und Schweinefleisch links liegen. Rund 40 Millionen Euro verlieren die Bauern pro Woche durch den Dioxinskandal, so der Bauernverband. Landwirte wie Walter Babbe aus dem schleswig-holsteinischen Schlamersdorf fühlen nur noch:
Ja, Wut, auf jeden Fall ausgesprochene Wut gegen kriminelle Energie, wo man eben mit ganz wenig Ware unwahrscheinliche Mengen mit kontaminiert und eben Probleme für den ganzen Berufszweig produziert. Ne?
Ein Ende des Dioxinskandals ist nach einer Woche mit täglich neuen Schreckensmeldungen noch nicht in Sicht.
Info 3 Abend.
Wenn die Bevölkerung im Süden des Sudans morgen über ihre Unabhängigkeit abstimmt, dann schauen auch Schweizer Diplomaten gespannt auf das Land im Nordosten Afrikas. Denn die Schweiz unterstützt den Friedensprozess zwischen Nord- und Südsudan seit 10 Jahren. Und in den letzten Monaten waren die Schweizer Diplomaten besonders aktiv. Sie haben beide Seiten in ganz praktischen Fragen beraten, für den Fall, dass sich der Süden vom Norden löst. Inlandredaktor Dominik Meyer.
Es war ein Erfolg für die Schweiz. Vor 9 Jahren vermittelte sie gemeinsam mit den USA einen Waffenstillstand für die Nuba-Berge im Zentralsudan. 3 Jahre später setzte ein Friedensabkommen dem Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südsudan ein Ende. Wieder leistete die Schweiz Vermittlerdienste. Dadurch sei die Schweiz im Nord- und Südsudan anerkannt, sagt Michael Winzap, der Sonderbeauftragte für den Sudan und das Horn von Afrika im Außendepartement EDA. Und deshalb sei die Schweiz, als das Unabhängigkeitsreferendum näher rückte, vom Norden und Süden um Hilfe gebeten worden.
Ja gut, es ist eben bekannt, dass wir keine Hidden Agendas haben, keine versteckten Agenden. Seit 10 Jahren sind wir mit ihnen in Kontakt. Das hat sicher dazu beigetragen, dass wir diesen Sommer kontaktiert wurden. Könntet ihr eben in diesem spezifischen Bereich Unterstützung leisten?
Konkret baten beide Seiten um Hilfe in Währungs- und Finanzfragen. Wie baut man eine neue Währung auf für den Südsudan? Wie sollen die Schulden gegenüber dem Ausland aufgeteilt werden? Eine wichtige Frage. Es geht um Schulden von 36 Milliarden Dollar. Der Norden verlange, dass der Südsudan einen Teil davon mitnimmt in die Unabhängigkeit. Der Süden wehre sich, sagt Michael Winzap.
Der Süden sagt, nein, wir wollen von diesen 36 Milliarden nichts übernehmen, weil der Norden hat mit diesem Geld Waffen gekauft und uns bombardiert.
Die Schweiz habe mögliche Lösungswege aufgezeigt. Vertreter der Schweizerischen Nationalbank, Professoren und weitere Finanzexperten reisten Ende letzten Jahres 2 Mal in den Sudan. Einmal trafen sich Nord- und Südsudanesen in der Schweiz. Noch legen die Positionen weit auseinander. Die gegenseitige Abhängigkeit, besonders beim Erdölexport, werde aber Kompromisse möglich machen, hofft Michael Winzap vom EDA.
Öl steht ja im Zentrum dieser Auseinandersetzung, auch der Guthaben. Und der Süden exportiert ja das Öl via Pipelines, die durch den Norden fließen. Darum schon da, es wird ein Geben und ein Nehmen nötig sein. Es wird Lösungen geben.
Die Schweiz ist bei weitem nicht das einzige westliche Land, das im Sudan diplomatisch aktiv ist. In der zentralen Frage des Erdöls vermittelt Norwegen zwischen Nord und Süd. Auch generell ist das Schweizer Engagement im Südsudan mit humanitärer Hilfe oder Friedensförderungsprojekten auf lokaler Ebene vergleichsweise bescheiden. Dennoch hofft Michael Winzap, dass die Schweiz auch künftig als Vermittlerin gefragt ist. Wenn der Südsudan für die Unabhängigkeit stimmt, beginnen die harten Verhandlungen.
Info 3, Nachrichten und Hintergründe. Uns gibt's auch für unterwegs als Podcast, drs.ch, die Adresse. Heute verantwortlich Karin Blitsch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.